Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt wie jede Woche mein Kumpel
Patrick. Servus!
Unser heutiger Podcast beschäftigt sich heute mit einer Trilogie, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiert. Diese Trilogie war wegweisend für alle darauf folgenden Filme, die auf dieser Thematik aufgebaut haben. Unsere heutige Trilogie ist eine der bekanntesten, besten, unterhaltsamsten und flippigsten Trilogien, die jemals gedreht wurden. Und die Rede ist von Zurück in die Zukunft. Bei dieser Trilogie handelt es sich um eine US-amerikanische Science-Fiction-Trilogie, bei denen allen drei Teilen Regisseur Robert Zemeckis auf dem Regiestuhl Platz nahm und unglaublich gute Arbeit geliefert hat. Die Thematik ist bei allen drei Teilen gleich, wobei wir als Zuschauer mit Michael J. Fox in der Rolle des Marty McFly und Christopher Lloyd als sein Freund Dr. Emmett Brown, den er liebevoll Doc nennt, auf Zeitreise gehen. Zwischen den Jahren 1885 und 2015. Also das ist ja eine ganz, ganz gute Zeitspanne, die die beiden da überbrücken müssen. Und ich finde, mit Robert Zemeckis hat man einen, der wahrscheinlich damals wie heute fähigsten Regisseure engagieren können, der den Film umsetzt, weil Zurück in die Zukunft wurde ja ursprünglich nur als Einzelfilm konzipiert. Dass es weiterging, war eigentlich nur dem kommerziellen Kinoerfolg geschuldet, weswegen man dann gesagt hat, man schiebt halt noch einen zweiten und dann noch einen dritten Teil nach. Und ich muss ganz ehrlich für mich eingestehen, Gott sei Dank. Oder Patrick, jetzt stell dir mal vor, die Kinolandschaft ohne Zurück in die Zukunft Teil 2 und Teil 3.
Keine Hoverboards, keine fliegenden Züge, das gibt's nicht.
Nein, nein, nein. Und so diese ikonischen Szenen, die es im zweiten und auch im dritten Teil gibt, wären heute überhaupt nicht existent.
Das ist Filmgeschichte.
Ja, das ist Filmgeschichte. Ich meine, allein schon, wie Michael J. Fox im dritten Teil in diesem Saloon auftaucht und die Bande von Biff ihn dann auf seine Klamotten anspricht oder jeder ihn auf seine Klamotten anspricht und der eine dann bloß vorliest, ja, was trägt er denn da für komische Schuhe? Nike. Muss was Indianisches sein, ja. Und wir kennen ja heutzutage, jeder kennt Nike, also ganz ehrlich. Bombe. Genial. Aber zurück zu Robert Zemeckis. Er hat mit Zurück in die Zukunft Teil 1 einen seiner frühesten Filme abgeliefert. Davor gab es bloß einen recht erfolgreichen Film, nämlich Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten mit Michael Douglas und Kathleen Turner. Zwischen Teil 1 und Teil 2 kam 1988 dann gleich im Anschluss Falsches Spiel mit Roger Rabbit, der, wenn man ihn genauer betrachtet, ja auch schon die ein oder andere, ja, sag ich mal, den ein oder anderen Querverweis auf Zurück in die Zukunft hat, nämlich diesen, ist es der Hollywood-Tunnel, ist es glaube ich nicht.
Das ist ein Tunnel, der in vielen Filmen halt hergenommen wird.
Genau, dieser Tunnel, der im Film Roger Rabbit in die Thunstadt führt. Er hat den Co-Star Christopher Lloyd, genau wie in der Zurück in die Zukunft-Reihe, auch wieder engagieren können. Und da merkst du einfach, er ist auf Christopher Lloyd angewiesen gewesen, beziehungsweise hat sein Schauspiel wertgeschätzt.
Ja.
Und was hast du mir, bevor wir den Podcast gestartet haben, über die Frau von Christopher Lloyd erzählt? Dass wir der eigentlich dankbar sein müssen.
Aufgrund dessen, Christopher Lloyd hatte zur damaligen Zeit also 1984, bevor das losging mit den Dreharbeiten, hat man ihn als ersten ausgewählt, den Emmett Brown zu verkörpern, hat auch ihm das Drehbuch zugeschickt, aber er hatte kein Interesse, er war in einer Glaubenskrise, weil er hat vorher noch keine guten Filme eigentlich hinbekommen und hat an sich selber gezweifelt und hat ohne ein einziges Wort dieses Skriptes zu lesen, es einfach in den Müll geworfen. Und seine Frau hat es rausgenommen, ich sage es mal, 3-4 Seiten gelesen und hat sie in das Nachtkästchen einfach gelegt und hat gesagt, bitte lies es. Und aufgrund dessen, nur weil seine Frau ihn darum gebeten hat, hat er es gelesen und hat sich dann nach ein paar Seiten in diese Rolle hineinversetzen können und gesagt, danke Schatz, ich mach's.
Also okay.
Schon beeindruckend.
Also da müssen wir wirklich sagen, ja, vielen, vielen lieben Dank an die Frau von Christopher Lloyd, dass die den Müll durchforstet hat und dieses Drehbuch da rausgefischt hat. Aber du hast gesagt, er hatte so eine Glaubenskrise, weil er vorher noch keine guten Filme gemacht hat. Also mir fällt jetzt nur ganz, ganz zack auf Anhieb einer Flug übers Kuckucksnest ein.
Ja, aber er hat da mitgespielt, aber war dadurch nicht erfolgreich.
Ja, dann hat er mit Michael Keaton, hatte er noch diesen einen Film zusammen. Ich glaube, das Dream Team.
Nein, wo es aus der Irrenanstalt
rauskam. Ja, das Dream Team.
Das Dream Team, ja. Aber der war aber auch nicht so erfolgreich.
Ja, aber ich muss sagen, er hatte schon
ikonische Rollen. Ich mag Christopher Lloyd. Ich finde es so schade, dass er irgendwann für sich selber beschlossen hatte, ich gehe einen Schritt zurück und macht noch Filmauftritte, ja. Aber er hat dann irgendwann gesagt, er möchte keine Filme mehr machen, so ab den 2000ern. Und das finde ich schade.
Sehr schade, ja.
Weil es ein ikonischer Schauspieler ist.
Vor allem auch ein sehr ausdrucksstarker Schauspieler. Also ich finde ihn ja in einer seiner besten Rollen ist er an der Seite von unserem erst kürzlich verstorbenen Wrestling-Star, dieser Wrestling-Legende Hulk Hogan, in Der Ritter aus dem All zu sehen.
Perfekt.
Und ich sage, es gibt keinen geileren Darsteller für diese Rolle als Christopher Lloyd.
Ja. Könntest du dir einen anderen Emmett Brown vorstellen? Ich könnte keinen einfach sagen.
Ja, und das sind wir wieder an genau dem Punkt, den wir auch schon öfter mal angesprochen haben, dass so in den 80er und frühen 90er Jahren wurden Rollen verkörpert, egal ob das jetzt ein Tom Selleck als Magnum ist, ein Harrison Ford als Indiana Jones und sogar Han Solo und so weiter und so weiter, you name it, wo man sagt, ich kann mir außer diesen Darsteller für dieses Gesicht kann ich mir keinen anderen vorstellen. Deswegen wird es auch in Zukunft ganz, ganz schwierig, diese ikonischen Rollen, wie jetzt auch in den frühen 2000ern zum Beispiel, einen Wolverine, der unglaublich markant und einzigartig von Hugh Jackman verkörpert wurde, zu ersetzen.
Ja.
Weil ich denke mal, alle, die danach kommen, die können es nur gegen die Wand fahren. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Da bin ich auch einer der Ersten, die sagen, da muss ich zurückrudern, ich habe mich geirrt. Aber unsere neuesten oder jüngsten Kinofilme, die zeigen ja schon, in welche Richtung das geht.
Ja.
Wenn ich überlege, Running Man zum Beispiel, Arnold Schwarzenegger und Glenn Powell, die sind ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und da muss ich sagen, ich vermisse die schönen 80er und 90er Jahre.
Ja, bin ich vollkommen bei dir.
Ich meine, klar, die Menschen, die Kinder oder Jugendlichen, die heute aufwachsen,
können es nicht mehr nachvollziehen. Aber das ist einfach, wir schwelgen in Fantasien,
Nostalgie.
Sondern Nostalgie, wo ich sage, das sind einfach, wie jetzt hier, Zurück in die Zukunft. Es ist einfach ein Film, du tauchst in diese Welt ein und bist begeistert, das zu sehen. Du wolltest immer sein wie Marty McFly. Du hast eine hübsche Freundin, hast einen coolen Freund, der erfindet was. Du darfst diese Erfindung testen. Du fährst in die Vergangenheit, du lernst deinen Vater aus einer ganz anderen Sicht.
In seiner Jugend kennen.
Was gibt's denn Besseres?
Und ich meine, es ist ja schon eine abartige Szenerie. Das muss man sich mal vorstellen. Du lernst deinen Vater kennen, der so alt ist wie du.
Ja.
Als du ihn kennenlernst. Und ich stelle mir das jedes Mal wieder aufs Neue vor, du schaust deinem Vater in den Schritt, schaust dem auf den Sack und denkst dir, da bin ich gerade drin. Ja, nee, auf jeden Fall. Bei mir war es nie wirklich so ich habe eine hübsche Freundin, ich darf die Erfindungen austesten, sondern Michael J. Fox verkörpert den Marty McFly in einer unglaublichen Art und Weise, wie es sonst keiner geschafft hätte.
Nein.
Es ist Fakt, das können ja viele auch nachlesen, viele werden es wahrscheinlich auch schon wissen, dass Marty McFly nicht von Anfang an von Michael J. Fox verkörpert worden ist, sondern von Tim Roth.
Ja.
Und es wurden ja schon zahlreiche Szenen mit ihm abgedreht.
War schon fertig bis zum Diner.
Genau, bis zum Diner, in dem Marty McFly seinen Vater George McFly tatsächlich erst einmal trifft.
Es wurde ein Testpublikum vorgespielt und dieses Testpublikum im Studio vorgespielt und die haben gesagt, wir sehen ihn nicht.
Ja.
Wir wollen ihn nicht. Ja, das geht so nicht. Es ist keine Aussage von diesem Schauspieler. Und aufgrund dessen sind sie von dem Schauspieler und einer im Publikum hat nur gesagt, kennt ihr den Michael J. Fox aus der Serie? Die Familienbande, meine ich.
Ja, stimmt. Die Serie hieß Familienbande, in der Michael J. Fox seine allerersten Leinwand- oder Fernseherfahrungen sammeln durfte. Da hat er diese Rolle ja auch schon dementsprechend nah an Marty McFly verkörpert, dass die dann gesagt haben, hey, allein schon dieses Gesicht, dieses Milchbubihafte, dieses Unschuldige, den wollen wir haben, lass uns den mal casten. Und er hat es wirklich hinbekommen, er hat die Rolle des Marty McFly abgestaubt, hat sie von Tim Roth abgeluchst.
Perfekt.
Aber ganz ehrlich, ob ich Tim Roth kenne oder nicht, ob ich ihn mag oder nicht. Nein, halt, es war nicht Tim Roth, Eric Stoltz.
Müssen wir dann nochmal Eric
Stoltz? Nein, das lassen wir so. Das ist ja ein Fehler, den wir gerade hier korrigieren müssen. Es war nicht Tim Roth, weil Tim Roth ist ja in Planet der Affen,
Ja, ja.
Und Reservoir Dogs, und der hat ja keine roten Haare gehabt, sondern es war Eric Stoltz, der dann mit God's Army.
Ja, God's Army.
Und in Pulp Fiction.
Ja.
Wo er den Drogendealer spielt, Erfolge gefeiert hat. Also man sieht, Eric Stoltz hat keinen Karriereabbruch deswegen erleiden müssen. Aber wenn ich die Chance bekomme, eine Rolle zu ergattern in einem großen Hollywood-Film, dann ist mir das völlig egal, wen ich da vom Thron stoßen muss. Ob ich da mir böses Blut zuziehe. Aber da geht's um meine Karriere. Und da wird Eric Stoltz, um es nochmal auszusprechen, Eric Stoltz wird von der Position weggeschoben. Allein schon, wenn das Studio auf mich zukommt und fragt, ob ich das übernehmen möchte,
ja,
dann sage ich ja. Zurück in die Zukunft war tatsächlich der Startschuss für einige andere Darsteller, die aus dieser Filmtrilogie Kapital schlagen konnten. So haben wir eine Lea Thompson, die ja dann ihre Karriere fortsetzen konnte nach Zurück in die Zukunft mit Filmen wie Howard, ein tierischer Held. Dann im Jahre 1993 war ja dann Dennis, ja, die Realverfilmung zur Cartoonserie mit Walter Matthau als Mr. Wilson. Unvergesslich, unvergesslich gut. Ich habe den damals im Kino gesehen und ich habe ihn geliebt.
Soll ich dir auch was sagen? Auch mit Christopher Lloyd.
Ja, also man sieht, diese Leute, die sind immer irgendwo beieinander. Weiter geht's mit Crispin Glover. Crispin Glover startete in einem der Freitag der 13. Filme, kam dann zu Familienbande, wie unser Star Michael J. Fox auch. Er hat mit Zurück in die Zukunft bewiesen, dass er Schauspielern kann, dass er auch eine Rolle tragen kann. Deswegen ging es dann für ihn dementsprechend weiter in den Realverfilmungen oder beziehungsweise die filmischen Umsetzungen zur Serie Drei Engel für Charlie mit Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu und Bill Murray als Charlie. Einer seiner wahrscheinlich populärsten Auftritte war in Hot Tub. Der Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine, wo er den Pagen gespielt hat, der den Arm verliert. Ne, wo dann die auch wieder Zeitreisenden die ganze Zeit darauf warten, jetzt verliert er seinen Arm, jetzt will ich sehen, wie unser Page seinen Arm verloren hat. Und das war eine wirklich ikonische Rolle. Weil jede Situation, in der er offensichtlich seinen Arm verlieren müsste,
passiert's nicht.
Hat er ihn nicht verloren. Und dann in einer der wahrscheinlich banalsten, unauffälligsten Szenen, da verliert er den Arm. Ja. Ne? Und seine letzte größere Rolle war in der Fernsehserie oder Episoden-Fernsehserie von Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities. Des Weiteren haben wir einen Thomas F. Wilson. Er übernahm in allen drei Teilen die Rolle des Biff. Biff kennen wir alle als den großen, gefürchteten Gegenspieler von Marty McFly. Ja, er machte seine Arbeit dementsprechend gut, dass er wirklich auch in allen drei Teilen immer wieder mit am Start war. Er hatte dann 1988 in Action Jackson an der Seite von Carl Weathers eine Rolle ergattern können. In Blood In, Blood Out, Verschworen auf Leben und Tod. Das ist auch ein Gangsterfilm, der im lateinamerikanischen Ghetto angesiedelt ist. Macht er auf jeden Fall auch unglaublich gut. Wir machen weiter mit James Tolkien. James Tolkien übernahm in der Zurück in die Zukunft Filmreihe die Rolle des Schuldirektors Strickland. Auch er machte seine Arbeit unvergesslich, bekam er doch für Zurück in die Zukunft Teil 2 und Teil 3 ebenfalls wieder markante Rollen zugespielt. Er bekam Auftritte in Top Gun mit Tom Cruise spendiert. Er war der Polizeidetective in Masters of the Universe und so weiter. Er hatte nie einen Posten als mit der Hauptrolle versehen, sondern immer irgendwo nur Nebendarsteller. Aber diese Nebendarstellerpositionen nahm er unglaublich gut ein.
Ja.
Also er spielte die Nebenrollen ebenfalls markant und auffällig. Und last but not least haben wir einen weiteren bekannten Hollywood-Darsteller, nämlich Billy Zane. Und Zurück in die Zukunft war tatsächlich seine allererste Filmrolle, die er ergattert hat. Er spielt nämlich einen
Rowdy.
Mir ist jetzt das Wort nicht eingefallen. In der Gang von Biff im Jahre 1955. Und das muss er schon irgendwo so gut gemacht haben, dass es für ihn dann 1986 gleich weiterging mit Critters, Sie sind da. Und natürlich hatte er in Zurück in die Zukunft 2 einen weiteren Auftritt. Und von da an ging es relativ steil mit ihm bergauf. Mit Filmen wie Memphis Belle, Tombstone an der Seite von Kurt Russell. In Ritter der Dämonen war er der Dämonenanführer. Ja, ich glaube, für jeden von uns, selbst die weiblichen Zuhörerinnen, werden ihn kennen aus Titanic. Da war er nämlich dieser Ehemann von Rose.
Ja.
Also Billy Zane war immer präsent Selbst bis heute ist er irgendwo in irgendwelchen Filmen immer mal wieder zu sehen. Hat leider Gottes nicht mehr diesen Hollywood-Stand wie noch vor zig Jahren. Aber er kann sich trotzdem ganz gut über Wasser halten, denke ich mal. Soweit zum Cast. Jetzt würde ich mal sagen, befassen wir uns mal ein bisschen nur mit der Geschichte im buchstäblichen Sinne. Ich glaube, wir müssen über die Handlung von Zurück in die Zukunft 1 bis 3 nicht viel erzählen, weil ich glaube, es kennt jeder von uns. Selbst mein Sohn mit 8 Jahren kennt die Trilogie jetzt schon. Und das Grundgerüst von Zurück in die Zukunft ist die, Marty McFly, gespielt sensationell von Michael J. Fox, wie schon erwähnt, bekommt einen Anruf von seinem Freund Dr. Emmett Brown. Er möchte ihm was zeigen. Und er soll die Kamera mitbringen, er möchte ihn nachts um, was war es, glaube ich, 10, 12 Uhr an der Twin Pines Mall treffen. Los. Als Marty McFly dann dort kurz nach vereinbarten Termin dort eintrifft, sehen wir alle, genau wie Michael J. Fox, zum ersten Mal die Zeitmaschine in Form eines DeLorean. Und der DeLorean ist ja ein Fahrzeug, was erst ab Zurück in die Zukunft diesen Kultstatus hatte. Weil davor war...
Davor gab es ihn gar nicht, er ist 1985...
Ja, ihn gab es schon, nur er hatte leider keinen großen Wert. Es gab ja einen Film mit Steve Coogan, glaube ich, wo...
Der erste Ausführung, aber diese Ausführung, die gab es ab erst Zurück in die Zukunft.
Genau, und da bekam ja dann der DeLorean seinen eigentlichen Kultstatus, der bis heute anhält. Und wenn man mal guckt, wie teuer so ein DeLorean auf Autoscout oder wie die ganzen Autoplattformen alle heißen, die fangen ab, glaube ich, 30.000 Euro erst an. Ich habe den einmal standen DeLorean bei uns im Cine Max im Kino in Augsburg, unten im Foyer.
Er hat Probleme mit dem Motor, mit den Flügeltüren etc. pp. Also im Unterhalt ist dieses Auto nicht pflegeleicht, nennen wir es mal so.
Also die Karosserie, wie schon gesagt, dank Zurück in die Zukunft, legendär. Und dann schaust du rein.
Aber es ist auch allein diese Szene, wo er dann hinfährt und dann durch seinen Transporter hinten die Tür aufgeht und dann dieser DeLorean rückwärts rausrollt, wo man sich aber fragen muss, wie ist er da eingestiegen?
Ja, genau, das sind lauter solche kleinen Fragen, die wir dann so am Schluss hätten noch einbauen wollen, die wir aber jetzt gleich so mit einstreuen. Wie kommt Dr. Emmett Brown in den DeLorean und dann ist aber die Tür des Sattelschleppers geschlossen?
Jupp.
Denkt mal drüber nach, vielleicht findet ihr ja irgendwie eine Antwort darauf. Ja, aber um die Geschichte noch ganz kurz fertig zu erzählen, dann schaust du in diesen DeLorean rein und es ist niedrigster Standard. Das sah innen drin aus, die Konsolen und das Armaturenbrett, alles Plastik. Die Sitze waren wahrscheinlich nicht mal original Leder, aber wohlfühlen tut man sich in dem Auto mit Sicherheit nicht.
Natürlich nicht.
Wie schon gesagt, Kultstatus. Ja, wie schon gesagt, die hatten einen absoluten Kultstatus, aber Fahrkomfort und Ausstattung, niedrigster Standard. Ganz, ganz schlecht. Genau, es geht weiter, dass Marty McFly ungewollt 30 Jahre in der Vergangenheit landet. Nämlich vom Jahre 1985, 30 Jahre zurück ins Jahre 1955 reist, wo er dann ungewollt die Zukunft seiner Familie und natürlich dann auch seine eigene Zukunft komplett verändert und seine Existenz aufs Spiel setzt. Weil, wie es Dr. Emmett Brown ja sagt, das Raum-Zeit-Kontinuum ist ein extrem empfindliches, eine extrem empfindliche Angelegenheit.
Konstrukt.
Genau, ein extrem empfindliches Konstrukt, das die kleinste Veränderung ungeahnte Ausmaße hat.
Ja.
Und diese Thematik greift man ja auch im Film mit Ashton Kutcher nochmal auf in Butterfly-Effekt.
Perfekt.
Da können wir auch mal einen Podcast drüber machen, weil der Film ist unglaublich gut gespielt und ich glaube, eine von Ashton Kutchers besten Arbeiten. Definitiv, also meine Meinung. Marty McFly zurück. Muss jetzt seine Vergangenheit bzw. seine Zukunft wieder in die Spur bringen, weil er hat ja das Problem, dass sich seine Mutter nicht in seinen Vater verliebt, sondern in ihn. Ja? Ja. Und wie willst du Gefühle verändern? Das geht ja ganz, ganz schwierig. Auf jeden Fall rutscht er von einer Situation in die nächste und für den Kinozuschauer ist es unglaublich lustig, auch anzuschauen. Unglaublich spannend und mitreißend, weil es hängt ja für Marty McFly tatsächlich seine komplette Existenz dran.
Natürlich, weil seine Mutter interessiert sich nicht für seinen Vater, sondern für sich. Sein Vater ist eigentlich ein verträumter Kerl, der gerne selber Comics schreibt in dem Sinne, aber kein Interesse an Frauen zeigt in dem Sinne oder sehr, sehr schüchtern ist. Und nur durch eine ungewollte Konfrontation mit Darth Vader zwingt ihn dazu, Lorraine dann doch zum Ball einzuladen.
Ja, nur er schafft es ja irgendwo nicht, weil er ist ja, wenn man es heute so ausspricht, ein absoluter Noob. Ne? Ja. Er kriegt es ja überhaupt nicht gebacken. Er ist absolut schüchtern, introvertiert, hat mit Frauen und überhaupt mit Frauen zu reden überhaupt gar keine Erfahrungen. Selbst wenn er wort- und redegewandt seine Kurzgeschichten aufschreibt, aber mit Frauen hat er überhaupt nichts am Hut. Ja. Was jetzt nicht heißen soll, dass er schwul sei oder sonst irgendwas. Er ist halt einfach nur unerfahren in diesen Dingen. Also nimmt sein Sohn
ihn an die Hand.
Und zeigt ihm, wie man das tatsächlich managt. Ne? Das Ende vom Lied ist, Marty McFly landet tatsächlich wieder im Jahre 1985, um das Ganze jetzt abzukürzen, weil wir haben noch eine ganze Batterie an Fun Facts und Zusatzinfos, die einiges an Zeit wahrscheinlich verschlingen werden. Deswegen kürzen wir die Handlungsstränge mal ganz grob ab. Und für die meisten, die es noch nicht gesehen haben, es ist ein ganz, ganz lustiger Fun Fact, ja, eben auch gleich mit eingestreut. Marty McFly fährt am Anfang des Films von Zurück in die Zukunft 1 zur sogenannten Twin Pines Mall. Und wenn er wieder zurückkommt aus der Vergangenheit, fährt er mit seinem Skateboard kommt er angerannt zur Lone Pine Mall.
Aufgrund dessen?
Aufgrund dessen, weil er ist ja in der Vergangenheit im Jahre 1955, als er aus dieser Scheune rausgefahren ist, über eine dieser beiden Fichten drüber gefahren.
Genau.
Und man hört das ja eben auch, wie dieser Farmbesitzer nachbrüllt, er hat eine meiner Fichten erledigt. Und es waren ja zwei Fichten nebeneinander und jetzt steht da bloß noch eine dran. Deswegen wurde es von dieser Two Pines Mall die Lone Pine Mall.
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz cooler Fun Fact, wo viele einfach nicht drauf geachtet haben.
Nein.
Wenn du es aber weißt, dann schaust du auch jedes Mal drauf. Also Leute, schaut beim nächsten Mal zurück in die Zukunft gucken. Schaut drauf auf das Twin Pines Mall, das im Verlauf des Films danach zur Lone Pines Mall wird. Also Marty McFly hat seine Zukunft bzw. seine Gegenwart zum absolut Positiven verändert, da er sein Vater aufgrund seiner Hilfe, wie sagt man,
wieder mit seiner Mutter zusammengekommen ist.
Genau, überhaupt erst mit seiner Mutter zusammengekommen ist. Er hat Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen entwickelt und aufbauen können und es macht sich sofort
bemerkbar, wie er in der Gegenwart wieder angekommen ist.
Im Jahre 1985, also sehr, sehr positiv für ihn alles ausgegangen. Der Cliffhanger zum zweiten Teil sollte ja eigentlich offiziell nur ein offenes Ende sein.
Wie der Name sagt, es ist ein Cliffhanger. Er ist an seinem Haus, an der Garage, sein Geländewagen, mit dem er seine Freundin fürs Wochenende oder für den einen Abend entführen möchte zum Picknicken, steht da und plötzlich hörst du nur zwei Schüsse, Pom Pom, und der DeLorean mit Emmett Brown steht wieder vor seiner Tür. Und wie du gerade gesagt hast offline, einer der wegweisendsten Sätze, die es in Filmen gibt, ist da genannt. Bleib mich sagt nur,
wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen.
Und dann sieht man nur noch, wie der DeLorean ins Bild hineinschießt und das ist eine der genialsten Enden im Film.
Du musst aber dazu sagen, dass er nicht fährt, sondern er hebt ab, ist ein Senkrechtstarter, fliegt nach vorne, dreht um und wenn er wieder zurückkommt, fährt er ins Bild.
Ins Publikum in dem Sinne.
Ganz genau. Das sollte offiziell das Ende von, oder war offiziell das Ende von Teil 1, beziehungsweise
Zurück in die Zukunft.
Dieses Films. Und nur dieser kommerzielle Kinoerfolg hat dazu geführt, dass man gesagt hat, wir müssen da unbedingt weitermachen.
Paramount hat sofort gesagt, habt ihr noch was in der Rückhand?
Ja, deswegen hat es auch ganze 4 Jahre gedauert,
um das Konzept weiterzuentwickeln. Aber aufgrund dessen, es hat für Teil 2 und Teil 3, also 4 Jahre zum Teil 2 und Teil
2 auf 3 war es dann ein Jahr weiter.
Ein Jahr weiter, weil man dann beide Teile parallel gedreht hatte.
Mir ist es ja auch aufgefallen, was ich dir auch, bevor wir den Podcast gestartet haben, offline gesagt habe, dass die komplette Zurück in die Zukunft-Reihe von Teil 1 bis 3 verfolgt einen roten Faden. Die erzählen eine einheitliche Geschichte und das ist, finde ich persönlich, unglaublich fantastisch gelöst.
Super.
Wir haben es im Podcast von unseren Top 5 Actionfilmen angesprochen, als du dann deinen Platz Nummer 1 gesagt hast.
Lethal Weapon. Das ist auch ein roter Faden.
Das ist dass es da ebenfalls ein roter Faden von Teil 1 bis zum letzten ist.
Ja, und hier ist es genau das Gleiche.
Genau, jeder Film nimmt Bezug auf den vorherigen und nicht so wie heute, dass man sagt, wir haben eine Grundstory, wir haben einen ersten Teil und wir machen aber jetzt eine völlig eigenständige, neue Geschichte, die mit dem ersten
Teil nichts zu tun hat.
Genau, die mit dem ersten Teil überhaupt nichts zu tun hat.
Das ist schade.
Da haben die Leute heutzutage auch Schwierigkeiten, einen Bezug daherzustellen. Ich glaube, es wäre wesentlich besser, wenn man sagen würde, wir nehmen Bezug auf den vorherigen Teil, um die Leute auch wieder zu catchen. Ja?
Abzuholen.
Also ich schaue mir mit meinem Bruder gerade zusammen die Serie Tulsa King an. Aber es ist ja, wie wir alle kennen, aus jeder Serie genau das Gleiche, dass immer so eine kleine Rückblende kommt, was in der letzten Folge geschah.
Ja.
Und das ist dort ähnlich, weil Teil 2 von Zurück in die Zukunft, um wieder auf unsere Reihe zurückzukommen, setzt ja genau da ein, als der DeLorean abhebt, wegfliegt und mit diesen populären, markanten Feuerstreifen im Himmel verschwindet.
Ja.
Doch das wird von Biff gesehen. Ne? Und das ist der Einstieg in Teil 2, der dann im Jahre von 1985 wieder diese 30 Jahre in die Zukunft springt, nämlich ins Jahre 2015. Aus unserer Sicht raus 10 Jahre her.
Ja.
Und es ist wirklich unglaublich witzig, wenn man so sieht, wie Zurück in die Zukunft 2 sich die Zukunft im Jahre 2015 vorgestellt hat, mit fliegenden Autos, Maschinen, die das meiste für dich übernehmen, Hoverboards, der weiße Hai, Teil 17, glaube ich.
17, ja.
Und wir sind jetzt im Jahre 2025, stehen schon an der Schwelle zum Jahre 2026. Und unsere Gegenwart, ja, sind blöde Flaschenköpfe, die an der Flasche hängen. Ja. Ja. Also, ja, so. Unsere Zukunft hat nicht viel gebracht, gell?
No.
Weiter zur Story von Teil 2. Marty McFly, Martys Freundin Jennifer und Dr. Emmett Brown reisen in die Zukunft, ins Jahre 2015, um die Gegenwart, beziehungsweise um das Leben seiner oder ihrer Kinder zu ändern, und zwar ins Positive. Ja, das war für Jennifer leider ein bisschen zu viel. Sie wurde von Dr. Emmett Brown kurzerhand ausgeschaltet, also bewusstlos gemacht. In der Zukunft angekommen, landen sie in dieser Seitenstraße. Und allein das ist schon der ikonischste Auftritt eines Nike-Schuhs, den man sich jemals hat vorstellen können.
Ja.
Nämlich diese Powerlaschen, wie er selber sagt, diese selbstschnürenden Schuhe, die es tatsächlich
für $15,000 am Anfang. Inzwischen haben die einen sechsstelligen Betrag.
Ich wollte schon sagen, genau. Also inzwischen liegst du da bei knapp $100,000, wenn du dir so einen Schuh angeln möchtest.
Wenn er einer angeboten wird, ja.
Also die Schuhe gibt es dennoch. Ich habe mir schon einige Videos auf YouTube angeschaut und ich muss sagen, sie sind nicht einmal $500 wert, weil im Film schlupft Marty McFly in den Schuh rein und zack, zack, die Schuhe sind zu mit einer ruckartigen Bewegung. Und in Wirklichkeit geht das ganz, ganz langsam. Also es ist so eine
ganz
richtige
Mechanik.
Brauchen wir nicht drüber reden. Das einzig Coole ist, sie sehen wirklich wie im Film aus und haben diese Beleuchtung.
Ja.
Aber ich finde, sie sind irgendwo vom Design her doch irgendwie wieder was ganz was anderes.
Ja.
Weiter geht's, dass Marty McFly, 30 Jahre in der Zukunft, es dreht sich ja alles um Hill Valley, glaube ich.
Hill Valley, ja.
Um diesen, ja nicht Marktplatz, um diesen Rathausplatz. Vor diesem großen Rathaus, wo dann auch das Diner ist, das Kino, alles, was wir im Jahre 1985 und bisher auch im Jahre 1955 kennengelernt haben, jetzt nur im Jahre 2015. 15. Und es wird auch immer die kaputte Uhr angesprochen, die kaputte Rathausuhr. Selbst in der Zukunft wird noch für die Rathausuhr gesammelt. Marty McFly geht in dieses Diner rein und da haben wir den Auftritt eines ganz, ganz großen Hollywood-Stars, der
zum ersten Mal, musst du dazu sagen.
Ganz genau, zum allerersten Mal dort vor der Kamera stand
Baby Frodo.
Baby Frodo, nämlich ein ganz, ganz junger Kinderstar, Elijah Wood, der hinter diesem Gaming-Automaten hervorkommt, wo Michael J. Fox dann mit der Hand
Gunman
mit der Hand schießt, wo die dann sagen, was ist denn das für ein Spiel? Das muss man ja mit den Händen spielen, ja, weil die kennen es ja ähnlich wie aus unserer Realität jetzt mit dieser VR-Brille von Sony und Meta ist es, glaube ich. Kennen sie das, dass man mit den Händen gar nicht mehr viel machen muss.
Ja.
Dort treffen wir den Zukunfts-Biff und den Vergangenheits-Biff gleichermaßen, den gealterte Biff und den 2015er Biff, sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Und die sind natürlich hinter Marty McFly Junior her.
Der eine Straftat mit ihnen begehen soll.
Und genau das muss Marty McFly verhindern, dass sein Sohn zu dieser Straftat Ja sagt und landet natürlich, wie auch in der Vergangenheit, mit Biff 2015
aneinander
im Clinch. Und auch diese Verfolgungsjagd wie damals 1955 ist jetzt im Jahre 2015 genau das gleiche Szenario, dass er mit dem Skateboard, was ja in der Zukunft jetzt das fulminante Hoverboard ist, ohne Rollen, sondern schön schwebt. Und da sind die hinter ihm her. Auch ein Jason Lee, der in die Bruce Lee Story und Soldier an der Seite von Kurt Russell gespielt hat, hat in Zurück in die Zukunft einen seiner ersten Auftritte in der Gang von Biff 2015. Ja, wie schon gesagt, wir kürzen die Handlung da immens ab. Auch dort nimmt Marty McFly das Heft im wahrsten Sinne des Wortes in die eigenen Hände und nimmt aus der Zukunft diesen sogenannten Sportalmanach mit, in dem sämtliche Wettergebnisse aus allen Sportarten von
1955 bis 2015 stehen.
Genau, über die komplette Zeit, wo auch die Filme spielen. Das landet dann letzten Endes im Jahre 1955 in den Händen des alten Biffs.
Der sich ein Imperium daraus ausbauen kann.
Genau, der sich dann aufgrund dessen ein Imperium aufbaut, der reichste Mensch Amerikas wird, Marty McFlys Mutter heiratet. Und jetzt bricht für Marty McFly und Dr. Emmett Brown natürlich, weil der in der veränderten Gegenwart in der Irrenanstalt landet, eine ganze Welt zusammen. Und die müssen das jetzt irgendwie wieder zurechtbiegen, müssen also erneut in das Jahr 1955 zurückreisen und den 2015er Biff gealtert daran hindern, dem jungen Biff diesen Sportalmanach zu geben oder ihm den wieder zumindest wieder abzuluxen. Ja. Auch das unglaublich gut umgesetzt. Ich glaube sogar noch besser als der erste Teil.
Nein, es kommt nichts an den ersten Teil für mich.
Okay.
Das ist Geschmackssache, alles legitim.
Ich finde halt diese Zukunftsvision so geil. Ikonisch. Ich meine, allein schon diese Vorstellung, wie die Leute in der Zukunft leben werden oder könnten mit dieser Mini-Pizza, die man in die Mikrowelle schiebt und dann innerhalb von wenigen Sekunden kommt eine richtig große, vernünftige Pizza da raus und ja, das Ganze drum und dran. Hast du gewusst, jetzt ist das vielleicht mein kleiner Fun-Fact, vielleicht auch für den einen oder anderen von euch, dass der Chef von Michael J. Fox in der Zukunft, der ihn dann feuert, dieser Needles,
yeah.
Das ist der Bassist von den Red Hot Chili Peppers.
Yes.
Ah, verdammt, wer wusste es? Ja, aber gut, ich glaube, über Zurück in die Zukunft und irgendwelchen Fun Facts, da kann man dich, glaube ich, nicht überraschen.
Was ich heute früh noch gelesen hatte, wir haben heute den 25.11., ich habe mir noch ein bisschen was dazu gelesen. Beim zweiten Teil, wo du gerade, wie wir gerade mit dieser Pizza das hatten, sitzen sie alle um einen Tisch.
Ja.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass wie er das Obst, also Junior,
Marty McFly Junior.
Junior, sich das Obst runterkommen lässt, dass ganz leicht das Obst wackelt. Weißt du warum?
Warum wackelt das Obst?
Gab zu der Zeit ein Erdbeben. 2,5 auf der Richterskala und die hatten Angst, dass das Studio zusammenfällt. Man sieht es ganz nur leicht, aber es ist wirklich, dass zu der Zeit ein Erdbeben stattgefunden hat.
Du meinst
hat.
In genau diesem Take, genau. Wo gedreht worden ist?
Das ist ein Erdbeben.
Früher. Okay, ja gut, da muss ich beim nächsten Mal drauf achten. Leute, schaut auch ihr beim nächsten Mal drauf. Vielleicht seht ihr, wie das Obst wackelt.
Es wackelt nur ganz leicht.
Ich würde es aber vielleicht drauf schieben, dadurch, dass es ja von der Decke oben runterkommt.
Ich habe auch draufgeschoben, aber das ist mechanisch so fixiert gewesen, dass da nichts runterfallen könnte oder dass es links oder rechts gehen konnte.
Okay, also hast du uns schon mal wieder eines Besseren belehrt oder eine Zusatzinfo gegeben. Ich hoffe bloß, dass da keine andere Info dafür rausfallen muss. Aber in Teil 2, neben eben, wie schon gesagt, Elijah Wood und Jason Scott Lee, hatte auch eine Elizabeth Shue einen ihrer ersten Auftritte. Sie hat im
zweiten
erst ab dem zweiten Teil die Freundin von Marty McFly verkörpert. Elizabeth Shue kennen die meisten wahrscheinlich aus Piranha Teil 1, aus Leaving Las Vegas mit Nicolas Cage.
Ja.
Auch sie, eine unglaublich gute Hollywood-Darstellerin, die in der Serie The Boys, die, ja, ich glaube, Managerin von Homelander gespielt hat. Aber Elizabeth Shue, wie schon gesagt, hat ihre Rolle ganz gut verkörpert. Sie war jetzt aber jetzt nicht das wegweisende, ich sage jetzt mal vorsichtig, die wegweisende Frau, die die Rolle revolutioniert hat.
Nein. Aber ikonisch war Michael J. Fox als seine Tochter.
Ja,
das ist
geil.
Mom, bist du da?
Da hat er, glaube ich, versucht, so ein bisschen in die Fußstapfen von Eddie Murphy zu treten, der ja auch in jedem Film
mehrmals seine Rollen, also öfters
zwei, drei Rollen verkörpert. Ja. Teilweise sogar als
perfekt gemacht.
Teilweise sogar als Weißer, dann.
Wir reden jetzt gerade vom Prinz von Zamunda in
ja,
dieser
ja.
Barbershop-Szene. Ja, aber hier.
Ja, nicht nur die Barbershop-Szene, sondern wo er sogar den Fitness-Guru in Der verrückte Professor gespielt hat.
Auch, ja, aber ich habe jetzt im Kopf einfach Prinz aus Zamunda, die Barbershop-Szene, alles für Eddie Murphy. Und das ist so ikonisch. Und hier ist es genauso. Sie versteckt sich unten in dieser kleinen Kämmerchen und dann kommt nur, du siehst am Anfang nur den Schopf und dann dreht sich das Gesicht. Du siehst Michael J. Fox und mit diesen blonden Haaren.
Es sieht halt einfach nur geil aus.
Hammer.
Ja, aber auch da sehen wir, dass Männer schon damals gute Frauen sein konnten, dass diese Gender-Debatte eigentlich damals schon hätte aufgeworfen sein könnte, dass, aber man sieht, was man mit Make-up alles anstellen kann. Da sehen Männer auch aus wie gute Frauen.
Natürlich.
Und wenn ich mir manche Männer anschaue, die behaupten, sie sind Frauen, dann aber trotzdem noch Vollbart haben und Beinhaar und sonst was und dann wie die letzten Straßennutten sich auftakeln und sagen, wir sind Frauen. Leute, lasst es einfach. Das ist runter vom Tisch. Ja, gut. Gibt es über Teil 2 noch irgendwas zu sagen?
Der Schluss, ikonische Schluss.
Weil ja, stimmt. Der ikonische Schluss von Teil 2, der dann überblendend oder überleitend wird zu Teil 3.
Ja.
Als Dr. Emmett Brown vom Blitz getroffen wird, mit dem fliegenden DeLorean, auch verschwindet. Keiner weiß, was los ist. Es fängt an zu regnen.
Und plötzlich kommt ein Auto angefahren und ein Brief wird für
Marty McFly. Und er liest 1885, also ein ganzes Jahrhundert in die Vergangenheit. Und ich glaube, im Teil 2 bekommst du so ein kleines Hinweis. Feature auf den dritten Teil, in dem man dann markante Szenen einblendet.
Sondern allein die Szene, wo wir schon gesagt haben, wo dann Emmett Brown, Michael J. Fox drauf trimmt, was er machen muss. Und wenn man genau hinschaut, was hat Dr. Emmett Brown an? Ein gelbes Hemd in Western-Style. Da sind Cowboys, Indianer, Pferde drauf. Das ist ein gelbes Hemd.
Ach stimmt, ja. Als er im DeLorean gesessen ist, gell?
Das hat er es auch an, aber du siehst es erst wirklich, wie er vorne an der Straße ihn abholen möchte wieder. Und dann hat er dieses gelbe Hemd. Und wenn du genau hinschaust, sind Pferde drauf, Indianer drauf, Cowboys drauf. Und das ist schon mal ein Hinweis auf den dritten Teil.
Erde. Und wir haben ja im dritten Teil auch nochmal einen kleinen Querverweis zu Teil 1, was ich dir auch schon gesagt habe, wo du natürlich auch schon längst gewusst hast, natürlich, dass Marty McFly, wir sprechen jetzt von Teil 3, im dritten Teil, als er dann diesen Cowboy-Anzug angezogen hat von Dr. Emmett Brown, den er ihm ja gegeben hat, weil er sagt, ja, im Wilden Westen sind sie alle so rumgelaufen, hat er nämlich oben am Kragen hat er nämlich dieses Atomzeichen. Und im Teil 1 fährt er mit dem Auto ins Kino, in dem The Atomic Kid läuft.
Ja.
Und das ist so ein kleiner Querverweis vom dritten Teil wieder zurück auf den ersten. Was auch sehr, sehr geil ist, als er sich diese Klamotten angezogen hat und meint, ja, Doc, ich bin mir nicht sicher, ob das die Cowboys damals oder die im Wilden Westen damals wirklich getragen haben. Und sie laufen zum DeLorean an dem Autokino entlang, hängen an der Außenwand von dem Autokino, Kinoplakate, aber auch nur von Filmen, in denen Clint Eastwood mitgespielt hat. Was dann auch wieder eine kleine Andeutung ist, dass Michael J. Fox sich im weiteren Verlauf des Films nicht Marty McFly nennt, sondern Eastwood. Clint Eastwood. Was dann auch immer wieder hergenommen wird. Mr. Eastwood und super geil. Aber ganz ehrlich, wen hätte man denn sonst nehmen sollen? Nenn mir doch heutzutage einen Western-Darsteller, wenn nicht Clint Eastwood.
Ja, keinen. Zur damaligen Zeit, 1985, keinen.
Ja, wollte ich sagen, vielleicht Kevin Costner.
War zur damaligen Zeit 1985 nicht diese Nummer.
Das stimmt, ja, aber mit Clint Eastwood hat man wahrscheinlich den ikonischsten Schauspieler für Western- und Cowboy-Rollen. Weil der hat ja das Ganze, den sogenannten Spaghetti-Western, erst richtig groß gemacht mit für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr, der Texaner, Pale Rider.
Warum nicht drüber reden?
Erbarmungslos, da war er schon alt, aber in seinen jungen Jahren.
Ikonisch.
Das ist
das einzige Wort, was da für diese Western
ikonisch.
Passt. Ja.
Du wolltest doch gerade noch was sagen.
Ja, wir machen es dann mit den Fun Facts.
Bei den Fun Facts. Gut, auf jeden Fall, Marty McFly landet im Wilden Westen. Das fängt ja auch schon wieder so genial an, dass Dr. Emmett Brown sagt, ja, und du fährst hier in diese weite Prärie, da ist dann gar nichts. Und Marty McFly meint ja nur, ja, aber wenn ich in die Indianer reinfahre, dann müsste ich ja auf die Indianer auch treffen. Nein, da ist nichts. Ja, Fehlanzeige, Marty McFly landet im Jahre 1885 und fährt, ja, wie soll es auch anders sein, wie er es angekündigt hat, direkt in die Indianer. Er trifft seinen Urgroßvater Seamus McFly und dessen Familie wird von denen dementsprechend mit einem Hut ausgestattet, weil er seinen verloren hat und läuft dann...
Man kann nur einer seinen Hut verlieren.
Genau. Er läuft dann nach Hill Valley zurück. Im Jahre 1885 wird das Rathaus gerade erst gebaut. Er hat natürlich dann auch sofort...
Trouble
mit der Gang von...
Ich sag mal sein, Biff?
Ja, Biff. Ja, nicht Urenkel, sondern Urgroßvater.
Ja.
Im Jahre 1885 ein bekannter oder der gefürchtetste Revolverheld, der ihn dann an dem Baugerüst vom Rathaus aufhängen möchte. Da gibt es auch diesen kleinen Funfact mit dazu. Wir sehen ja alle Michael J. Fox, der dann wie am Galgen da oben hängt. knallerot und am Galgen baumelnd.
Und er war nicht gesichert, das ist das Problem.
Ja, er war nicht gesichert.
Wenn er aufsteht, nachdem er von Emmett Brown befreit worden ist, hörst du auch, das ist die original englische Stimme. Ja, und das ist, weil er fast erstickt wäre.
Ja, und jeder denkt sich so, boah, Michael J. Fox spielt die Rolle des am Galgen Hängenden, ja, richtig geil. Ja, nee, er spielt's nicht, er hing tatsächlich dran. Also er hat, wenn man es so sieht, tatsächlich Glück gehabt und mit seinem Leben um sein Leben gekämpft. Ja. Ich glaube, das war der längste Take in der Karriere seines bisherigen Schauspiel-Daseins. Ja. Und Gott sei Dank auch nicht die letzte Szene, in der er mitgespielt hat. Auf jeden Fall hat er seinen Freund Dr. Emmett Brown in der Vergangenheit ausgemacht und wir müssen jetzt schauen, wie wir zurück ins Jahr 1985 kommen. Nur, wie macht man das? Die Benzinleitung ist kaputt im Jahre 1885.
Wir müssen noch das Benzin besser besorgen.
Ja, ja, im Jahre 1855 wollte ich ja gerade sagen, gibt es noch kein Benzin. Also, was machen wir? Und da haben sie auch eine unglaublich gute Lösung gefunden. Also jetzt nicht Marty McFly und Dr. Emmett Brown, sondern die Produzenten, der Regisseur, die Drehbuchschreiber, wie sie das alles hinkriegen, haben sie super, super gut gemacht.
Perfekt. Du also kommst am Anfang nicht, also sofort nicht drauf, aber wenn du drauf denkst, ja, es gibt nur eine Lösung, weil die Pferde schaffen keine 88 Meilen pro Stunde.
Ja, und die Eisenbahn war tatsächlich schon gebaut und vorhanden, also schiebt man den DeLorean mit der Eisenbahn an. Ich glaube, das ist auch eine der sensationellsten Szenen in der ganzen Trilogie, wie sie alle versuchen von der, wie heißen sie, Zugmaschine nach vorne zu kommen zum DeLorean und jedes Mal nach einer gewissen Zeit explodiert so ein sogenannter Superzündi und macht das Ganze dann nochmal schwieriger, aber für den Zuschauer auch einiges spannender. Ja. Marty McFly landet wieder zurück in der Gegenwart.
1985.
Da ist dann auch wieder alles im Lot, alles in Butter, so wie es sein soll. Er muss nicht nochmal irgendwie los und er zeigt seiner Freundin Jennifer, wo er zurückgekommen ist. Genau in diesem Moment gehen dann die Schranken für den Bahnübergang nach unten. Aber es kommt kein Zug. Man überlegt sich, ja, was ist jetzt los? Und in genau dem Moment, pang, pang, kommt dann diese Zukunftslok umgebaut. Ja.
Oder Zeitmaschinenlok, so muss es eher.
Genau, diese Zeitmaschinenlok kommt und die beiden verabschieden sich voneinander. Und genau in dieser Szene, in der sich die beiden voneinander verabschieden, erleben wir eine der, glaube ich, skandalösesten, wenn nicht sogar umstrittensten Szenen. Und zwar, wenn ihr mal ganz genau drauf achtet. Ich weiß jetzt nur nicht, welcher von den beiden Söhnen von Doc Brown und Clara Clayton das ist, ob das jetzt der junge Schül oder der junge Vern ist. Aber du siehst, wie der sich in Schritt greift und dann so diese Bewegung macht, so wie komm her.
Aufgrund dessen, weil er auf die Toilette musste, wusstest du das?
Ja, und ich sage, man hat gesagt, ja, er musste angeblich auf Toilette, aber man hat das damals schon sehr, sehr skandalös gesehen, weil man einfach nicht wusste, was er mit diesem Griff in den Schritt und dieses komm her andeuten wollte.
Er wollte, dass seine Mutter ihn rausnimmt und mit ihm aus der Toilette geht, weil die am Set ja auch da war.
Okay, dann wissen wir das jetzt. Der Patrick hat uns aufgeklärt. Der weiß nämlich alles, was es über Fun Facts von Zurück in die Zukunft zu wissen gibt. Ja, was hast du gesagt? 105? 109?
107 gibt es insgesamt, aber so viel schaffen wir in diesem Podcast nicht.
Schaffen wir jetzt nicht? Nee, aber du hast ja gesagt, du hast 107
gibt's.
Fun Facts zu Zurück in die Zukunft der Trilogie gefunden.
Die meisten sind zum ersten Teil. Es gibt kaum welche zum zweiten. Zum dritten gibt es sehr, sehr wenige.
Muss ja auch nicht, aber dass es allein schon 107 sind, die zu dieser Trilogie führen.
Natürlich.
Und diese Fun Facts, die haben es tatsächlich in sich. Also ich kenne ja da auch ein paar, aber ja, mal schauen. Vielleicht haben wir da ein paar Übereinstimmungen. Also das war jetzt so die grobe
Filmgeschichte.
Geschichte zur Trilogie. Ja, jeder Film nur ganz kurz angeschnitten, weil wir sind ja jetzt schon bei ein bisschen was über einer Dreiviertelstunde. Und ja, wenn wir jetzt nur die Fun Facts durchgehen, also wir wollen ja keine anderthalb, zwei Stunden euch in Anspruch nehmen, dann würde ich jetzt sagen, hauen wir mal ein paar Fun Facts noch raus und dann
ein paar
ausgewählte. Und dann würde ich sagen, bringen wir das Ganze auch zu einem Abschluss.
Fangen wir mal mit den Fun Facts an. Wusstest du, dass Steven Spielberg die Idee hatte mit dem Kühlschrank?
Wie? Erklär mal, mit welchem Kühlschrank?
Na gut, die Zeitmaschine war als erstes gedacht als ein Kühlschrank, die atombetrieben funktioniert. Dass man da hineinsteigt und dann...
Ja, das wusste ich schon.
Also das Gerücht, also was heißt Gerücht, aber die Erzählung, es ist vom ersten Ideen davon, war ein Kühlschrank, der atombetrieben ist und sie dann halt durch die Zeit
katapultiert.
Danke.
Nee, also Gut, das wusste ich schon, aber da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin froh, dass es nicht der Kühlschrank wurde, sondern wirklich der DeLorean.
Ja, diese Idee stammt von Steven Spielberg.
Okay.
Der aber das auch dann revidiert hatte, aufgrund dessen, weil er Angst hatte, dass viele Jugendliche das logischerweise nachempfinden würden.
Und in die Kühlschränke steigen.
In die Kühlschränke steigen. Und jetzt hole ich dich aber ab.
Mit Indiana Jones.
Danke.
Pow, bang. Bang, bang.
Da haben wir diese Idee nämlich umgesetzt.
Ja. In Indiana Jones Teil Nummer 4, also vor dieser Atombombe sich in diesem Kühlschrank rettet.
Der andere Idee nämlich, die Idee hinsichtlich des DeLorean wird nämlich angetrieben im Originalen durch Plutonium.
Ja, genau, das wissen wir alle.
Aber die ersten Ideen hierzu, Coca-Cola hatte zum Beispiel einen Deal mit ihnen, dass es mit Coca-Cola betrieben wurde.
Oh.
Und Coca-Cola hatte ihnen fast 1 Million dafür, dass sie egal wo im Film Produktplacement machen konnten.
Oh, dann bin ich froh, dass es Pepsi wurde.
Pepsi hatte dann ab den
zweiten Teil.
Nein, auch im ersten Teil.
Ach stimmt, geben sie eine Pepsi.
Gibt es auch die Pepsi. Aber es wurde dann auch ein Blitz aus einem Foto angenommen, also die Blitzauslöser wurden hergenommen, wo dann auch das Studio gesagt hat, wollen wir nicht. Und die beste Idee, wo sie gesagt haben, aber es kann nie funktionieren, war, dass sie an ein Atomtestgelände hinfahren müssen und diese Explosion hernehmen müssen, dass dadurch der DeLorean angetrieben wird.
Oh, auch ganz schlecht.
Ja, hat aber auch gesagt.
Auch ganz schlecht. Jetzt überleg mal, für jede Zeitreise musst du eine Atombombe zünden. Also,
so ist der Gedanke dahinter gewesen. Das haben die Leute dann auch gesagt. Das ist ein Schmarrn. Deswegen sind
sie asozial
auf die Plutoniumstäbe hingekommen.
Also unterm Strich, am Ende des Tages ist jede Lösung.
Die im Film sind perfekt hergestellt. Genauso wie dann der DeLorean das erste Mal mit Einstein durch die Zeit fährt. Sind hinten durch diese Abkühlungsstäbe, das ist echtes Gefriereis, das rauskommt.
Ja, das weiß ich, das hab ich ja gewusst.
Wusstest du, das habe ich auch schon offline mit dir jetzt gerade drüber gesprochen, es gibt 3 Pepsi-Arten in diesem Film.
Ja genau, Pepsi, das habe ich ja gesagt.
Pepsi Light und die Max. 2 gibt es.
Nein, Crystal.
Crystal ist es der offizielle Name, der dann in Deutschland die weiße war.
Ah, okay.
Aber Pepsi Max gab es ja.
Stimmt, gab es in unserer Jugend, in den 90er Jahren gab es ja Pepsi
nur
Max.
Nur in Deutschland.
Das war dann die mit dem komplett schwarzen Aufdruck.
Genau. Und das ist das Ikonische wieder zurück in die Zukunft.
Ja, stimmt, weil ja in der 2015er Zeit gab es ja die Pepsi Max.
Genau.
Ja, cool.
Was sau ikonisch auch ist, die Anfangs-Audition in der Highschool, wo sie für ihr Tryout spielen müssen, wusstest du, wer das Mikrofon hält?
Nee.
Der das Original-Soundtrack steht.
Huey Lewis, oh Huey krass. Lewis, ja. Ja gut, das wusste ich jetzt so tatsächlich.
Wurde extra hergenommen, aufgrund dessen, er war nämlich zu dem Zeitpunkt, an dem Tag, wo der Dreh war, am Set und hat das Lied vorgestellt, was er performen eigentlich sollte. Und der mit Michael J. Fox auf der Bühne spielt, ist wirklich sein Bassist. Und er hätte jetzt eigentlich spielen müssen, aber sie wussten nicht, dass Michael J. Fox, seit er 14 ist, selber Gitarre spielt.
Okay.
Und hat das, was er da spielt, macht Michael J. Fox persönlich. Genauso wie Johnny B. Goode am Schluss. Das spielt er. Er singt nicht, aber was er da spielt, das spielt er alles selber.
Okay, und das ist ja krass. Also
Bombe.
Ich weiß nicht, warum so viele Darsteller, die sind ja musikalisch oder gesanglich ja echt richtig gut aufgestellt.
Begnadet.
Ja, begnadet. Michael J. Fox, wie du selber jetzt gerade sagst, wir haben Keanu Reeves, der Gitarre spielt. Ein Johnny Depp spielt zusammen mit Alice Cooper in einer Band. Eddie Murphy hatten wir, glaube ich, auch mal erwähnt.
Ja.
Hat er auch gut gesungen, dass die nicht irgendwo da ein zweites Standbein mit ihren Musiktalenten irgendwo aufgebaut haben.
Sie haben sich einfach der Filmbranche eher verschrieben als jetzt.
Ja, ich meine, wir haben ja in unserem Podcast zu Bruce Willis, haben wir das ja auch erwähnt, dass Bruce Willis ja selbst 2 Alben rausgebracht hat, obwohl er nur ein, ja was heißt nur, obwohl er hauptsächlich Schauspieler war.
Ja.
Und mit Dan Aykroyd als Blues Brother, der hat ja auch musikalisch und blues-technisch ja auch relativ viel drauf. Und ich sage, die hätten da ja so viel machen können.
Ja, bin ich vollkommen bei dir.
Ja, das sind ja soweit ganz coole Fun Facts. Aber was wir schon erwähnt haben, dass speziell im dritten Teil werden ja die ganzen Clint Eastwood-Filme, eben Pale Rider, die Sergio Leone-Trilogie für ein paar Dollar mehr, für eine Handvoll Dollar etc., die sogenannte Dollar-Trilogie, wird sehr oft zitiert. Die Produzenten und der Regisseur mussten sich extra von Clint Eastwood die Erlaubnis einholen, dass sie so oft seinen Namen im Film verwenden dürfen. Deswegen steht Clint Eastwood in den Outtakes im Abspann beim Cast auch ganz unten mit drinnen mit Special Thanks an Clint Eastwood, dass sie eben den Namen verwenden durften. Michael J. Fox zitiert zum Beispiel auch Robert De Niro aus Taxi Driver, wo er dann mit diesem Colt vorm Spiegel übt und dann eben auch fragt, was, du redest mit mir? Du redest mit mir? Und das ist 1:1 die Szene aus Taxi Driver. Ja, ja, das...
Jetzt noch eine andere Fun Fact.
Ja.
Weißt du, warum Marty McFly heißt?
Nein, das ist einfach nur der Name von ihm, Marty McFly.
Er hieß eigentlich ganz anders im Skript.
Sondern?
Offiziell war auch nicht Back to the Future der Name, sondern Invasion from Mars.
Invasion from Mars?
Aufgrund dessen der Szene im ersten Teil seinen Vater...
als Darth Vader besucht.
Darth Vader erscheint. Aufgrund dessen hat es Paramount gesagt, wir möchten Invasion from Mars.
Okay, aber das ist, also, wenn ich das jetzt so
sehe... Gott sei Dank ist dieser nie durchgesetzt worden. Aber Martin McFly, der Name entstand dadurch, weil Michael J. Fox ein paar Wochen vorher durch Asien getingelt, sage ich jetzt mal, also Urlaub gemacht hatte und sie alle nicht Fox sagen konnten.
Also Michael J. Fox?
Genau, und sie ihn aber erkannten und dann Marty McFly, aufgrund dessen, weil er diese ikonische Weste, die er auch im Film trägt, anhatte.
Ah, okay, das wusste ich nicht, ja, okay.
Er hatte zu Robert Zemeckis extra darum gebeten, wie wäre es denn mit diesem Namen im Film für mich.
Dann hat das sogar noch ordentlich Geschichte. Also das ist wirklich eine Namensbildung, die echt cool ist.
Finde ich super.
Jetzt überlege mal, du reist als bekannter Darsteller durch ein asiatisches Land. Die können deinen Namen nicht aussprechen und so wie sie ihn dann aussprechen, klingt so geil, dass du sagst, das ist der Name meines Charakters in dem Film. Das ist cool. Ja, dann muss man den Asiaten danken. Sie haben uns auch einen, nicht nur gute Technik beschert, sondern auch einen Charakternamen, der wegweisend ist.
Ja.
Ja, Leute, also der Geburtstag dieser Trilogie jährt sich im Jahre 2025 jetzt zum 40. Mal. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen diesen Hype, nehmen wir so ein bisschen mit. Es ist ebenfalls von, ich weiß gar nicht, wer hat es rausgebracht, eine Steelbook-Trilogie-Edition wieder erschienen. Also ich glaube, neben Rocky und Rambo ist, glaube ich, mit die
Zurück in die Zukunftsreihe.
Genau, mit die Zurück in die Zukunftsreihe eine der am meisten und am häufigsten wieder releaseden und neu veröffentlichten Filmreihen überhaupt. Gut, vielleicht Alien noch. Predator kommt jetzt auch noch, eine komplett neue Reihe.
Neue Box,
ja. Ja, eine neue Box, wo alle mit drinnen sind, bis auf die, die wir eigentlich am meisten gebraucht hätten. Ja. Killer of Killers und der Badlands. Hätten sie sich da noch ein paar Monate vielleicht noch Zeit gelassen und hätten das alles dann damit reingepackt, ich hätte sie mir sofort gekauft.
Die wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr für uns dann erscheinen.
Es bleibt abzuwarten. Also wie schon gesagt, ich hätte sie mir sofort gekauft. Nichtsdestotrotz ist Zurück in die Zukunft in einer Steelbook-Variante für jeden Teil nochmal erschienen mit jeder Menge Extras und Bonus. Natürlich wie in jeder Veröffentlichung mit weiteren Zusatzinformationen, Zusatzhintergrundmaterial und Outtakes, hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall, da wollten wir den Hype mitnehmen. Wir wollten euch einfach diese Filmtrilogie nochmal ein bisschen in Erinnerung rufen, weil sie rentiert sich immer und immer mal wieder. Wie schon gesagt, ich habe sie mit meinem Junior auch angeschaut, fand das super, super cool. Steht voll drauf. Es bleibt einem ja nichts anderes übrig, als diese Filmtrilogie zu mögen.
Herzerwärmend.
Ja, die Charaktere sind unglaublich gut gezeichnet.
Alle Stories, Hintergrund, Backstories sind ja. Alle gut ausgearbeitet.
Ja, dadurch, dass eben von Teil 1 bis Teil 3 kannst du komplett am Stück durchschauen, dann ist das, wie ich damals schon gesagt habe, zu Lethal Weapon, wie ein...
Roter Faden.
Ja, ein einziger, langer, extrem langer Film. Jeder Film baut auf dem anderen auf, nimmt Bezug auf den vorherigen, verweist auf den nächsten, der kommt. Unglaublich gut. Die Charaktere sind so liebevoll dargestellt und vor allem mit so viel Herzblut auch verkörpert.
Ja. Auch der Platz, wo es eigentlich immer spielt.
Ja, du hast so diesen Dreh- und Angelpunkt. Es ist immer diese Rathausuhr, der Rathausplatz.
Und es ist auch immer ein zweiter Gedanke dahinter. Gremlins, der gleiche Platz.
Stimmt, genau. Bei Gremlins, kleine Monster, der unter anderem von Steven Spielberg ist, der ja mit der Zurück in die Zukunft-Trilogie ebenfalls seine Hände mit im Spiel hatte. Du siehst, es wird viel, viel wiederverwertet in Gremlins oder auch in Hollywood.
Ja.
Speziell in Hollywood. Es wurde auch angekündigt, dass Gremlins 3 jetzt kommen soll. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, weil ich weiß nicht...
Gleiche Animatronics sollen aber hergenommen werden wie beim ersten und beim zweiten. Da bin ich schon mal beruhigt, dass keine
CGI Wollte ich gerade sagen, sind. Das ist das Einzige, wo mich ein bisschen milde stimmt. Der Rest, da muss ich ganz ehrlich zugeben, da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das überhaupt noch zündet, weil viele Kinder und Jugendlichen, denen sagt der Gizmo und die Gremlins schon fast gar nichts mehr. Wir leben in einer Zeit, wo viel, viel Schindluder getrieben wird mit den Geschichten, weil man einfach versucht, irgendwelche Agenden durchzudrücken, weil irgendwo will man ein Weltbild vermitteln. Und da weiß ich nicht, ob das wirklich so gut ist mit so alten, legendären Filmreihen. Aber sehen wir mit, haben wir vorhin auch schon angesprochen, Running Man, genau das Gleiche. Ich werde mir auf jeden Fall mal geben, wenn er rauskommt, dann können wir dann auf jeden Fall auch ein Statement dazu abgeben. Wahrscheinlich in unserer Rubrik Original und Remake. Müssen wir auch mal wieder einen Podcast zu machen.
Kommt niemals ans Original ran. Weil die ikonischen Sprüche aus dem ersten, diese Gags, die zünden.
Ja und gut, so zweiten, widersprüchlich die Definition Gag in so einem Film wie Running Man mit Schwarzenegger auch ist. Aber vielleicht kriegt das ja doch irgendwo hin, dass man sagt, er ist ein eigenständiger Running Man. Ja, dass man den definitiv nicht mit Schwarzenegger vergleichen sollte, aber er ist trotzdem für sich eigenstehend ein guter Film. Ja. Kann ja durchaus sein. Deswegen sage ich ja, da bin ich mal gespannt. Und ich bin aber froh, dass bisher kein Remake von Zurück in die Zukunft erschienen ist.
Aufgrund dessen, weil die Rechte immer noch bei den Besitzern sind. Und die haben im Testament oder damals im Vertrag verankert, dass diese nur nach
Absprache.
Nein, nicht nach Absprache, sondern nach Scheiden aus dem Leben.
Ableben.
Freigegeben werden dürfen.
Okay, und da bin ich ganz, ganz froh, weil...
Weil die Rechte, haben wir uns auch schon ein paar Mal unterhalten, hat leider Elon Musk inzwischen zwar gekauft, aber darf sie nicht verwenden in dem Sinne. Weil erst nach dem Ableben, die sind zwar auch schon designiert, nennen wir es jetzt nochmal ein bisschen älter, aber ich hoffe nicht, dass zu unseren Lebzeiten das noch geschieht.
Ja, das ist so. Alles, was danach ist, soll mir doch am Arsch vorbeigehen. Aber gerade wir oder die Leute, alle, da nehme ich jetzt alle Zuhörer und Zuhörerinnen, alle Filmliebhaber und Liebhaberinnen nehme ich da in einen Topf.
Den kannst du nur schlechter machen, den kannst du heute...
Wir sind so dankbar, weil wir sind mit diesem ganzen Zeug aufgewachsen. Ja. Marty McFly und Dr. Emmett Brown, wie wir es ja schon erwähnt haben, 40-jähriges Jubiläum und ich bin jetzt 42. Das heißt, die haben bisher mein ganzes Leben und... Deins genauso, geprägt. Unser aller Leben. Nein, ich bin 43, scheiße, ich habe ja total...
Machst du wieder
jünger? Ich mache mich wieder jünger, als ich bin, ja, weil wenn man in den Spiegel schaut, dann sieht das doch besser aus, als auf dem Papier steht. Aber nee, es ist halt einfach das. Wir sind damit groß geworden. Die haben uns unser Leben lang begleitet. Wie man immer so schön sagt, die waren für uns da. Ja, du brauchst bloß die Glotze anschmeißen und sie haben dich unterhalten. Sie haben dich bespaßt, belustigt. Du bist schlecht drauf, ja, schmeißt du irgendeine Scheibe rein und dir geht's gut.
Ja.
Und deswegen sind das auch so kleine Heiligtümer für uns. Ne? Jetzt auch eine Rambo-Trilogie, Rocky,
Stirb langsam,
alles, womit, Predator. Genau, alles, womit wir groß geworden sind. Die Ghostbusters, das sind Heiligtümer.
Who you wanna call?
Ghostbusters! Aber deswegen ist ja auch mit dem Remake, wo man ja dann versucht hat, die Ghostbusters in Frauenrollen zu packen, kläglich gescheitert.
Ich würde nicht sagen, ja, er ist kläglich gescheitert, aber aufgrund dessen, weil der Humor hier nicht gezündet. Man hat versucht, mit Brechen und Biegen den Humor auch wie beim ersten Teil reinzumachen. Was sie nicht konnten, das ist ein eingeschworenes Team gewesen damals.
Ja.
Die waren alle bei Saturday Night Live.
Wollte ich gerade ansprechen,
ihr Handwerk. Von der Pike aufgelernt. Da musst du viel weiter in die Materie reingehen. Und das sind auch Comedian gewesen, die den
dargestellt. Aber die hatten miteinander nicht viel zu tun.
Danke.
Und ist halt eben das.
Es gibt verschiedene Outtakes, auch Special Editions von Ghostbusters, rede ich jetzt, von 1984, die zeigen, dass Bill Murray, Dan Aykroyd, Aaron Rimes und der Ernie Hudson kein Skript gefolgt sind. Vor allem Bill Murray.
Ja.
Bill Murray hat zu 99,9%
improvisiert. Aber sensationell, und das ist halt einfach Bill Murray.
Allein die Szene, wo sie Slimer gefangen haben. We kicked his ass.
Er schleimte mich voll.
Na, das ist doch vor, aber wie aus diesem
Ball, ist doch egal, aber
Ballsaal rauskommt, eigentlich stand es ganz anders im Skript. Sie soll einfach nur heißen, wir haben ihn. Und das hat er gesagt, das passt hier nicht.
Und ich find's gut, weil... Das sind ebenfalls ikonische Zeilen, die immer wieder für lustige Szenen sorgen oder lustige Momente sorgen. Und ja, da gehört jetzt Zurück in die Zukunft auch in diesen Topf mit rein. Lasst einfach die Finger davon. Was ebenfalls von Steven Spielberg schon seit geraumer oder ganz, ganz langer Zeit im Fokus steht, ist Der Weiße Hai, ein Remake. Gott sei Dank bis heute nicht durchgekommen.
Geht nicht.
Ja, das ist ja trotz allem zum Original Weiße Hai. Ja, ja, die 2004er Synchro, Leute, die ist so grottenschlecht. Boah, das ist, boah. Mit ja. Worten gar nicht zu definieren, ähnlich wie die Synchronisation Scarface. Von Scarface. Blah. Also wer es unbedingt mal hören möchte, der schaut mal auf Netflix rein, da ist der Weiße Hai noch drinnen. Da hat die Synchronstimme von Eddie Murphy, / Esel aus Schreck, die Hauptrolle übernommen von Roy Scheider. Macht mal nur die Augen zu und hört da rein, dass du kannst diesen Film überhaupt nicht ernst nehmen, weil du siehst vor deinem inneren Auge, wenn du die Augen geschlossen hast, siehst du nur den Esel quatschen. Und dann stellst du dir vor, wie der Esel auf dem Schiff ist, diese Blutköder auswirft. Das geht gar nicht. Das geht einfach nicht. Nee, und deswegen bin ich so Gottes dankbar, dass zumindest, also diese Neusynchro, das ist mal ein Teil, weil ich kann ja trotz allem immer noch auf der Scheibe umschalten auf die 1982er Synchro oder auf die Originalsynchro. Aber kein Remake mit komplett neuen Darstellern, komplett neuem Drehort und so weiter und so weiter und so weiter, wie wir es jetzt bei Running Man hatten, weil der Weiße Hai. Ich habe mir gestern angeschaut den Film Beast of War, wo es darum geht, dass das Kriegsschiff versenkt worden ist und eine Handvoll Überlebender auf so einem Wrackteil dahin treibt und von einem gefährlichen weißen Hai belagert und natürlich stückchenweise dezimiert wird. Er hat ganz gute Szenen mit drinnen, aber ich würde ihn weniger als Hai-Horror einsortieren, sondern mehr als Kriegsdrama, weil auch diese Gruppendynamik auf diesem, ja, ich nenne es mal vorsichtig, Floß immer mehr zu zerbrechen droht. Ja, er wird dann gegen Schluss, wird er dann relativ freaky, aber er hat teilweise wirklich ein paar Szenen mit drin, wo mein Bruder und ich sogar auch gesagt haben, alter Fuck, wie das, boah, krass.
Okay.
Ja, man kann ihn sich anschauen, man darf ihn aber bloß nicht vergleichen und seit der Weiße Hai haben es unzählige Großproduktionen immer wieder versucht, daran zu kommen, an diese Intensität, haben sie nie geschafft und deswegen sage ich, das wird auch in Zukunft niemand schaffen, ob das jetzt Deep Blue Sea, The Shallows, wie die ganzen Hai-Filme alle heißen, wirklich vom ersten bis zum letzten, die sind nicht alle schlecht. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Aber diese Intensität, dass du nach diesem Film schauen Angst vorm Wasser hast, das kriegt bloß der Weiße Hai hin.
Ja.
Und wir hatten damals, ich glaube Folge 7 war das, unser Podcast zum Film Der Weiße Hai. Da haben wir alles erzählt, was dazu wichtig war. Und bei mir hat der Film eigentlich den kompletten Badespaß im Meer kaputt gemacht.
Geh noch ins Baden.
Nein, Eisbaden vielleicht, aber nicht, nicht mehr ins große Meer. Ja Leute, das war's zu unserem Podcast. Die Movie Buddies, Zurück in die Zukunft Teil 1 bis 3 wurde von uns jetzt grob abgehandelt. Ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen unterhalten. Mit einer Stunde haben wir jetzt beieinander, denke ich mal, ganz passend.
Uns hat uns gefallen.
Ja, wir haben nämlich gedacht, weil einen einzigen Film kannst du nicht
thematisieren.
Diese Trilogie, die gehört zusammen, die muss auch im Stück analysiert werden und besprochen werden.
Ja.
Und wir haben das ja jetzt, sage ich mal, trotzdem wir jetzt diese Füllzeit haben, nur an der Oberfläche gekratzt oder nur ganz leicht thematisiert. Wenn wir wirklich in die Tiefe gegangen wären, ich glaube, wir hätten zwei, drei Stunden gesprochen.
Bei jedem Teil, dass er jedes Mal bei seiner Mutter denkt, aufzuwachen.
Das kannst du alles nochmal erwähnen. Ja, aber jetzt endgültig, Leute, wir hören uns in einer Woche wieder. Seid gespannt, wenn es wieder heißt.
Willkommen bei den Movie Buddies.
Willkommen bei den Movie Buddies. Bis dahin.
Servus.
Ciao.